wie gesagt, die mit mir schon so ein paar Bibelarbeiten gegangen sind und ein paar Wege gegangen sind, die wissen, dass mein Bibelverständnis sich wie ein Puzzle sich zusammensetzt. Und das wird mein Leben lang sein. Ich werde Puzzle entdecken in der Schrift und ich werde versuchen, sie einzuordnen. Ich werde sie an Platz bringen und den Rahmen, der ist mir gesteckt, der Rahmen ist gegeben. Das ist mein Herr Jesus Christus, das ist für mich Jesus in Buchstaben. Das ist der Rahmen und alles da hinein. Wir hatten jetzt miteinander ein paar Tage Offenbarung und da habe ich auch versucht zu zeigen, dass eigentlich gehört, das ist wie ein Puzzle, das gehört zusammen. Nur sieht das Puzzle dort ein bisschen anders aus, das ist mehr dann so ein Kreis. Ich habe das bewusst jetzt offen gelassen, aber zu diesem, komm, ich habe es noch schnell gemalt, damit ich das habe. Okay, also lass uns jetzt so vorgehen, indem wir uns ganz kurz über diese Position ein bisschen Gedanken machen, woher kommt das Verständnis. Also es gibt klassisch die Zweiteilung und die Dreiteilung des Menschen. Dichotomie oder die Trichotomie, nicht Trichto, sondern Trichotomie. So, die Dichotomie ist die Zweiteilung und die Trichotomie, das ist die Dreiteilung des Menschen. Die wenigsten wissen eigentlich, dass dieses Verständnis oder diese Teilung von Menschen eigentlich ein philosophisches Gedankengut ist. Und man das bis zu Plato im Prinzip zurückführen kann. Das ist eigentlich ein griechisch-philosophisches Konzept und versucht, den Menschen einzuteilen. Sowohl die Drei- wie auch die Zweiteilung in diesem Sinne jetzt erst einmal. Begann nämlich in der griechischen Mythologie mit diesem, dass der Geist des Menschen gefangen ist in dem Leib des Menschen. Und dass der Geist das Wahre, Rein, das Göttliche ist und dass der Leib das Schlechte und das Irdische ist. Und letztendlich ging es darum, sich von dem Leib zu lösen, von diesem Gefängnis, sich zu befreien. Das ist so, das verankert in der griechischen philosophischen Mythologie. Und da gab es eben zwei Wege, das zu tun, sich des Leibes zu entledigen und so dem Geist Raum zu geben und ihn frei zu bekommen, so wie man jetzt ganz einfach sagt. Und der eine Weg ging über die Askese, genau, das heißt, ich muss immer den Leib brechen. Und der andere Weg Gedankengang war, wenn der Leib eh schon kaputt ist und nur ein Gefängnis ist und wenn der Leib eh zu der Sterblichkeit gehört und das nicht das Eigentliche ist, dann kann er tun und lassen, was er will. Dann lass den Leib Leib sein. Und das führte dann ins andere Extrem bis zu Exzessen und das sind die zwei. Und dieses Gedankengut finden wir bis ins Neue Testament hinein in bestimmte Überzeugungen von Lehren, griechisch-philosophischen Lehren, die dann auch dieses Gedankengut in die Gemeinde gebracht haben. Gnostiker und all die Strömung, die aufkamen, haben viel von diesem Gedankengut aufgenommen. Und das kam so nach und nach, kam das auch in die Gemeinde. Aber bevor es in die Gemeinde kam, hat Aristoteles, ein Schüler von Plato, hat angefangen, das nochmal zu unterteilen. Also am Anfang war dieses Verständnis eine Zweiteilung. Der böse Leib, das Gefängnis und der gute Geist, der befreit werden muss. Und Aristoteles ist dann hingegangen und hat gesagt, nein, der Mensch besteht mehr aus diesen zwei, der hat es zu einer Dreiteilung gemacht. Und er sprach, seine Dreiteilung war aber folgende. Er sprach von dem Bereich der Tierseele, ein Bereich der Tierseele und der Vernunftseele. Das ist das Immaterielle gewesen und dann kam der Leib, das Böse. Aber diese Seele oder das Innere, der Geist und die Seele unterteilte in eine Tierseele und eine Vernunftseele. Und alles, was nämlich dann, weil du musst das ja einordnen, wenn das Innerliche aber so gut ist, und so wie es verstanden ist, göttlich ist, wie kann es dazu sein, dass das so Böse auch sich manifestiert, ja? Und so sprach man sich dafür aus, okay, da gibt es halt in diesem Immateriellen etwas Böses, das ist eine Tierseele, einfach, die funktioniert nach Instinkten. So wie Essen, Trinken, Fortpflanzung und diese Dinge, das hat man da zugeordnet. Und so entstand ein erster Versuch einer Dreiteilung. Aber wichtig ist, das entspringt einem griechischen, philosophischen, mythischen Verständnis von Menschenbild. Das ist kein biblisches Verständnis. Es ist nicht aus einem Studium der Schrift herausgewachsen. Aber wie kommt das in die Gemeinde und warum haben wir so viel in unseren Gemeinden dieses Verständnis? Das haben wir den Thomas von Aquin zu verdanken, richtig? Genau, durch die Scholastik. Und Thomas von Aquin, einer der Kirchenväter römisch-katholischer Theologe eigentlich, der hat dieses Gedankengut mit aufgenommen und hat das sozusagen christlich verpackt. Und wie gesagt, wer sich damit auseinandersetzen möchte, das wäre ein Studium für sich, einfach diese Geschichte, die Entstehungsgeschichte mal anzuschauen. Aber wir haben heute weder die Zeit noch den Rahmen dafür. Von daher ganz kurz diese Skizzierung, dass wir wissen, woher es kommt. Und so fand dieses Gedankengut in die Kirche, in die katholische Kirche und diese Kirche, und von daher wuchs das und dann übernommen in der Reformation und dann in die Freikirchen und so verbreitet sich dieses Gedankengut. Und es wurde halt sehr christlich und sehr biblisch verpackt und man ist fest davon überzeugt bis heute, dass es so ist. Ich möchte euch zwei, drei Gedanken dazu geben, wie heute meistens verstanden wird und gedacht wird. Man sagt, ich mache das jetzt hier nochmal, wenn man das hier nochmal diese Dreiteilung macht, man sagt, dass, wie gesagt, Geist, Seele und Leib. Und man versteht so, dass der Leib ist für die Weltwahrnehmung. Also mit dem Leib, mit der Materie, Leib gehört zu dieser Welt. Er kann schmecken, er kann riechen, er kann tasten. Der Leib ist dazu da, um die Welt wahrzunehmen, weil er zu dieser Welt gehört. So, das ist Weltwahrnehmung. Aber das habe ich euch sogar ins Skript rein, deswegen brauche ich das alles nicht aufschreiben. Das ist eine Weltwahrnehmung. Und der Geist ist dann die Selbstwahrnehmung. So, die Zuständigkeit der Selbstwahrnehmung, nicht Geist, sondern die Seele, Entschuldigung. Die Seele ist die Selbstwahrnehmung. Und der Geist ist dann für Gottes Wahrnehmung. So, das ist die, sag ich mal, klassische biblische oder christliche Sicht des Menschen. Es gibt, also mit dem Körper nimmt er die Welt wahr, mit der Seele nimmt er sich selbst wahr und mit dem Geist nimmt er Gott wahr. Und das klingt ja nicht gut, gell? So hat man die Kategorien eingeteilt und dann kann man einiges erklären. Und dann geht man hin und sagt, aber so hat Gott den Menschen geschaffen. Und man geht sogar so weit und sagt, oh, das ist ganz biblisch, weil Gott ist ja auch ein dreieiniger Gott. Und wir sind ja nach seinem Bild geschaffen. Voilà, dann haben wir ja diese Dreieinigkeit. Wir werden gleich darüber nachdenken, dass es schwierig ist, dieses Denken durchzuziehen. Passt nicht ganz, aber egal, gucken wir uns gleich an. Aber das ist dieses Verständnis. Und man sagt, aber mit dem Sündenfall ist dann irgendwann mal der Geist gestorben, gell? Als dann der Mensch, Adam und Eva gesündigt haben und von dem Baum gegessen haben, dann sind sie ja geistlich gestorben. Denn so versucht man es zu erklären, dass es heißt, an dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. Gell? Und Adam lebte, wie lang? Ein paar hundert Jahre. Insgesamt, glaube ich, 930 Jahre. Dann diskutieren die Theologen, oh, was ist da schiefgegangen? Entweder hat Gott sein Wort einfach nicht gehalten. Gibt es wirklich? Manche, die behaupten, ja, Gott hat es einfach nicht gehalten, hat nicht erfüllt. So, die anderen sagen, das ist ein Aspekt der Gnade. Die anderen sagen, er ist gestorben, aber eben geistlich. Es ging nicht um seinen körperlichen Tod, es ging um seinen geistlichen Tod. Ab dem Moment, wo der Mensch gesündigt hat, ist er den ersten Tod nämlich geistlich gestorben. Und seitdem ist jeder Mensch geistlich tot. So, ich sage schon bewusst so, man meint so. Inwiefern?
Sie sagen, dass es sich bei dem Sündenfall nur um den geistlichen Tod handelt und nicht um den körperlichen, dass es den schon vorher gegeben hat und dass es deswegen diese evolutionäre Entwicklung hätte
gegeben. Ah, siehst du, interessant, ja. Ja. So, und ich werde euch heute zeigen, mich bemühen zu zeigen, dass das kein biblisches Verständnis ist.
Wenn es ein geistlicher Tod wäre, dann wäre es ja auch hinten runter keine Verdammnis oder kein Gericht.
Wie meinst du?
Also, wenn dieser geistliche Mensch tot ist, dann gibt es ja nicht nur die Gotteswahrnehmung ist weg, sondern auch die Gegenrichtung ist
ja da. Ah, okay, dann kann er gar nichts wahrnehmen in dem Sinne. Okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
Schwarz-Weiß, ja. Oder
Ja, ja. So, das heißt, wir müssen uns auch damit später beschäftigen, wenn wir uns mit diesen Puzzleteilchen beschäftigen. Was ist der geistliche Tod eigentlich? Also wenn die Bibel von einem geistlichen Tod spricht, was meint man damit? Und ich sage schon so viel, das bedeutet nicht, dass Adam und Eva geistlich starben. So, das ist damit nicht gemeint. Aber, und so ist nach dieser Denke, so, der Mensch besteht im Prinzip aus einem toten Geist und Leib und Seele. Und dahin, bis dahin, ich bin mir sicher, ihr kennt Vajshmani. Habt ihr schon gehört von Vajshmani, einem chinesischen Prediger? Oh, große Gedanken gehabt, Gott hat ihm viel Erkenntnis gegeben. Aber damit wir uns nicht an Vajshmani hängen und nicht an keine Menschen, macht Gott auch so, dass sie an bestimmten Dingen irren und dass wir uns eben nicht alleine hinhängen. Und wie bei den Großen wie Luther und alle haben ihre schwarze Flecken gehabt und so auch nie. Und ich bin überzeugt, dass er an diesem Punkt eine Schieflage hatte. Da hat er einfach dieses philosophische Denken übernommen und hat ganze Bücher geschrieben über das Brechen des Menschen. Und er spricht davon, unter anderem als Beispiel, dass die Seele gebrochen werden muss. Die Seele ist etwas Schlechtes. Die Seele ist nämlich das Fleisch, das in diesem Bild gesprochen ist. Das ist die gefallene Natur. Der Leib letztendlich ist nur wie ein Handschuh. Der Leib tut das, was die Seele macht oder eben was der Geist tut. Aber ein Nicht-Wiedergeborener hat keinen Geist. Der Geist ist tot, also wird er von der Seele bestimmt. Und die Seele ist das Fleisch. Die Begierden und all diese Dinge wohnen in der Seele. Das sündhaftige Denken, das rebellische Denken, das ist der Sitz der Seele. Diese Selbstwahrnehmung. Und die ist korruptiert, die ist gefallen. Und letztendlich wird sie sterben, die wird vernichtet werden. Sie kann nicht geheiligt werden, sie kann nicht gereinigt werden und sie kann nicht erneuert werden. Das ist die alte Schöpfung, die alte Kreatur, die muss vergehen. Das ist ganz grob. Und dann geht man hin und sagt, das ist die Seele, dieser Bereich, und der muss sterben. Und man argumentiert, wie der Weizen, wie der Korn in die Erde fällt und sterben muss, so muss das auch passieren. Und dass Gott das bricht. Und letztendlich ein Mensch aber, der nicht wiedergeboren ist und somit den Geist Gottes nicht hat oder sein Geist nicht wiedergeboren ist, in diesem Denken ist das, es ist so, dass er von der Seele bestimmt wird. Und der Körper macht eigentlich nur das, was die Seele ihm sagt. Es ist wie ein Handschuh. Und ich stecke meine Hand rein und der Handschuh macht das, was meine Hand macht. So sagt man es, die Seele, meine Hand und der Handschuh ist der Körper und der Körper letztendlich macht nur so. Und damit aber der Körper das Richtige tut, damit er niemand schlägt und niemanden schön grüßt oder ein Geschenk macht, also diese Dinge, der Mund was Gutes redet und die Augen was Gutes sehen, darum braucht es den Geist. Und dann sagt man, bei der Wiedergeburt passiert Folgendes, dass der Geist, der beim Sündenfall letztendlich gestorben ist, dass er wiedergeboren wird. Und da ist dieses Denken von wieder im Sinne, da war schon mal vorher was da. Und er wird wiedergeboren und dann ist der Sündenfall in dem Sinne überwunden. Das heißt, der Geist ist wiedergeboren, der Mensch hat wieder seinen Geist. Aber das Problem ist, solange er auf dieser Welt lebt, ist noch die Seele ja dazwischen. Und der Geist kann nicht sich entfalten, er kann keinen Einfluss auf den Körper haben, solange die Seele im Weg ist. Also es besteht das ganze Ziel und Sinn des Lebens, die Seele zu brechen. Und je mehr die Seele gebrochen wird, je mehr sie Risse bekommt, umso mehr kann der Geist dann durchkommen zu dem Körper und den Körper bestimmen. Und dann hast du auch deinen Körper unter Kontrolle. Und das ist ein sehr schizophrenes Denken. Und nicht wenige Christen, die dieses Verständnis haben, oder bewusst oder unbewusst, ich sag in meisten Fällen unbewusst, die wachsen so auf, die denken, ich bin schizophren. Die denken, sie leben alle in Römer 7 übrigens. Das gucken wir uns auch noch an. Nämlich, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, und das, was ich nicht tun will, tue ich. Ich elende Mensch. Ich bin schizophren, in mir gibt es zwei Menschen. Vorne und hinten, je nachdem, welche Seite. Versteht ihr? Und das ist kein biblisches Menschenbild. Das ist ein griechisch-philosophisches. Bis dahin, man sieht, dass das in sehr konservative Kreise und dann sehr liberale Kreise, dass sich genau da sich manifestiert, nämlich die sehr konservativen Kreise, die sagen, da muss man es brechen und wir haben eine intensive Leibfeindlichkeit. Der Sexualität ist nur zur Zeugung und mehr nicht. Das gehört zur gefallenen Schöpfung. Es ist was Böses, was Schlechtes, man redet darüber nicht. So, schon mal gehört? Ja, so, sehr ungesund, sehr ungesund. Und dann wundert man sich, warum die Kinder und Jugendlichen das tun, was sie tun. Und damit sie überhaupt nicht, die kommen damit überhaupt nicht klar. Und weil wir darüber keine klare Lehre haben und weil wir auch darüber nicht reden. Aber interessanterweise redet die Welt über nichts anderes als über das. Und woher haben sie dann das Verständnis? So, über zwei Dinge, meine Meinung, über zwei Dinge redet die Gemeinde sehr wenig bis gar nicht. Das ist Geld und Sexualität. Und aber die Welt redet genau über diese zwei Dinge, Geld und Sexualität. Und dann wundern wir uns, warum wir Jugendliche und Teenies und alle verlieren. Weil wir nie darüber klar, aber weil wir selber nicht einen klaren Standpunkt haben. Und dann haben wir noch so komische Konstrukte, die nicht weit helfen. Und dann muss man alles brechen und besiegen und die Seele ist etwas Schlechtes, etwas Böses und die muss aus dem Weg. Und ich, das ist eine Sicht, ich bin so aufgewachsen. Jawohl. Ja, ich habe es befürchtet. Ich mache das nicht mit Absicht. Also, ja. Und das, daher einfach, ohne jetzt groß jetzt, seine Geschichtskunde zu betreiben, wenn man nur mal einfach sich vor Augen hält, okay, woher kommt das? Und wenn wir wirklich sagen, und da gibt es gute, also deswegen sage ich, das ist ein guter Mann, der kommt. Historisch-kritischen Hintergrund hat er und er arbeitet wissenschaftlich und der zeigt oder der kommt her und sagt, Freunde, ihr müsst eins bedenken, das ist griechisch-philosophisches Gedankengut. Allein das hat mir Augen geöffnet, sage, okay, jetzt, das zeigt nicht mal ein Evangelikaler in dem Sinne, versteht ihr? Wenn ich sage, okay, dann will ich mal genau hinschauen. Ich glaube, hier Kettling kennt ihn genauso. Der macht es auch so, der macht das deutlich. Und ich denke, es ist wichtig, ich meine sogar, dass wir, wenn wir da drin bleiben in diesem Gedankenbund, wir werden immer noch gefangen bleiben, auch hier. Wir werden die Herrlichkeit, und zu der wir berufen worden sind und was Jesus geschaffen hat, wir werden sie nicht leben können. Und es wird immer es wird immer ein Kampf sein, bin ich mir sicher. Solange wir hier leben, bis Jesus kommt, wird es ein geistlicher Kampf sein. Aber auf einem anderen Boden, auf einem anderen Boden. Und wir werden etwas versuchen zu erkämpfen, was wir schon längst haben. Unser Kampf ist behalten und nicht gewinnen. Ja. So, wir haben es schon, wir müssen nicht erst sterben, wir sind schon mit Christus gestorben und nebenbei. So, das ist aber das hat was mit Perspektive zu tun. So, einfach nur vom Hintergrund, ja.
Deswegen nicht biblisch sein, weil die Bibel spricht von Heilung. Mhm.
Ja,
das ist ein
ganz genau, das ganz genau. Wir können sogar einen Schritt jetzt weitergehen, und zwar folgendes, gehen wir mal, denken wir ein bisschen gemeinsam darüber nach. Warum kann das nicht sein, biblisch? Was habt ihr für ein biblisches Verständnis, wo ihr sagt, da hapert es, so wie gerade Inge sagt, es geht um Heiligung, um Reinigung, hier geht es um Zerstörung, ja. Das hat sehr stark was mit Werk zu tun, oder? Ich muss was tun. Also, man merkt gar nicht, aber wie stark das eine Werkgerechtigkeit und eine Selbstkontrolle hervorruft. Ja,
ja, ich meine, wenn man schon diese Unterteilung hat in Leib, Seele, Geist, ja. Und die Seele ist das Denken, dann passt das schon nicht zusammen mit dem Vers, erneuert euer Denken.
Ja. Ich denke, die machen Folgendes, sie sagen, das ist mehr Neigungen, Empfindungen, Triebe, Leidenschaften, das Böse, dieses Fleisch, das immer die Begierden hervorruft. Und unterscheiden dann, und sie sagen, das Denken in dem Sinne platzieren sie hier rein und sagen, das ist mein Geist.
Aber allein im Psalm auch meine Seele singe, also die Seele, ja.
Ja. Eins der ersten Puzzle, die wir uns anschauen werden, wenn wir über Menschen nachdenken, ist, was ist die Seele? Wenn wir nicht wissen, was ist Leib, was ist Seele, was ist Geist, wenn wir das nicht differenzieren und bestimmen können, dann wird es schwer. Aber lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn die Seele etwas ist, nämlich nur das Fleisch und die gefallene Natur, die nur sterben muss, wir müssen uns von ihr befreien, und wenn Jesus kommt, dann wird die Seele sozusagen abgelegt und dann juhu, dann wird es wieder gut. Dann haben wir Schwierigkeiten mit so viel Bibelstellen. Mit so vielen Bibelstellen, die davon sprechen, dass unsere Seelen gerettet werden sollten. Wie viele Bibelstellen sprechen denn, dass unsere Seelen gerettet werden sollen? Nur als jetzt in der Offenbarung zu bleiben, Offenbarung Kapitel 6 heißt es, und dann sah ich die Seelen derer, die geschlachtet worden waren vor dem Thron, vor dem Altar, und die sprachen, wie lange sollen wir noch warten? Ja, aber wenn die Seelen ja abgelegt und getötet und gebrochen, was suchen sie im Himmel? Und in Offenbarung 20, und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnis Jesu enthauptet worden waren, und sie setzten sich auf die Throne und regierten mit Christus 1000 Jahre lang. Ja, wie können die mit Christus herrschen, die Seelen, wenn das was Böses, was Schlechtes ist? So, wir brauchen eine klare Definition und ein gutes Verständnis des Begriffs Seele. Was, das hebräische Wort Nefesh, was ist die Seele? Und solange man das nicht, wenn man ein griechisch-philosophisches Verständnis hat, dann muss das weg. Hat man ein biblisches, muss das nicht weg. So. Dann geht mal mit mir ein paar Gedanken weiter. Ein Argument ist zum Beispiel, wenn man sagt, ja, wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Und dann, ja wie? Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass wir das belegen und sagen, ja, schau mal an, die Dreieinigkeit Gottes, die finden wir überall in der Schöpfung. Ja, Wasser in drei Formen, gell? Was haben wir? Ihr kennt das, ja. Eis, Dampf und flüssig, ja. So, wie Gott alles gemacht hat. Und dann findet man das, Werner Gitt und diese Spezialisten, die finden das überall, weil die haben die Augen dafür. Und dann sagt man, aber der Mensch ist ja genauso. Gott ist ja nach seinem Bild geschaffen, schauen den Menschen an. Er ist geschaffen, Leib, Seele und Geist, auch drei. Also ein bisschen ein Ebenbild Gottes in dieser Einteilung. Wenn das so ist, wer ist was? Was ist Leib, was ist Seele, was ist Geist? Gut, Geist ist ja einfach der Heilige Geist. Aber wer ist dann Leib? Jesus. Dann ist Jesus. Und die Seele? Ups. Merkt, das klingt so schön, aber das passt nicht. Wir finden nirgendwo in der Bibel, dass das der Vergleich ist zu Ebenbildlich Gottes. Aber wie oft haben wir das so gedacht, gebraucht, den Teenies, Jugendlichen beigebracht, ein Zeugnis gegeben, oh, voll schlüssig, schau doch, wie Gott dich gemacht hat. Das ist nicht biblisch, weil es nirgendwo in der Bibel findet, dass es so heißt, der Mensch ist als Ebenbild in seiner Dreieinigkeit geschaffen worden. Nein, der Mensch ist in der Ebenbild der Dreieinigkeit, aber es hat nichts mit drei Teilen zu tun, das ist ein anderer Aspekt, worin der Mensch Gott ähnelt in der Dreieinigkeit. Dazu müssen wir noch kommen. Aber das passt vorne und hinten nicht. Ich behaupte, dass dieses Verständnis der Dreiteilung des Menschen, wie Eddie schon am Anfang gesagt hat, ich teile es nicht, es ist für mich griechisch-philosophisch, das ist nicht biblisch. Aber dann heißt es, aber Willi, es gibt doch Bibelstellen, die ganz genau das lehren, gell? Und ich möchte sagen, so viele gibt es gar nicht, die das lehren. Und die, wo man meint, die das lehren, könnte sogar sein, dass sie das gar nicht lehren. Und deswegen gucken wir uns ein, zwei an, damit wir Klarheit haben. Ob es wirklich Bibelstellen gibt, die das lehren. Wenn, dann muss das von der Bibel gegründet sein, das, oder? Also, ich schlage mal die erste Stelle, auf die ich denke am meisten gebraucht wird und auf den ersten Blick, ich sage es bewusst, auf den ersten Blick, sehr offensichtlich das lehrt. Nämlich 2. Thessalonicher, der Segen von Paulus, 2. Thessalonicher, Kapitel 5. Vers 23 eben, das ist einer der letzten Verse, muss das sein? 1. Thessalonicher. Entschuldigung, 1. Thessalonicher. Entschuldigung, oh, voll gut, ihr seid fit, das gefällt mir. Ich glaube, 23 ist das, richtig? Kann jemand das lesen?
Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesu Christus.
Also Willi, es steht doch da. Wir haben die Dreiteilung. Geist, Seele und Leib. So, erster Gedanke. Lehrt das wirklich die Dreiteilung des Menschen? Nach diesem Grundverständnis der Dreiteilung des Menschen, was wird gerettet werden?
Naja, ja. Hier soll alles untadelig erscheinen.
Sogar der Leib übrigens auch, gell? Ja, ja, ja. Er soll euch heiligen und reinigen. Mhm. Nämlich nicht nur den Geist, sondern auch die Seele und auch den Leib. So, das Bild, das passt nicht in dieses Verständnis hinein. So, diese Stelle lehrt nicht diese klassische. Nochmal, das ist jetzt wichtig. Das griechische Verständnis oder Denken und von seinem System her, es ist sehr stark analytisch und sehr strukturell. Wir sprechen von Schubladen. Das heißt, er sagt, okay, der Mensch ist das, bam, Geist, zack, kommt Geist hinein. Dann ist er Seele, zack, das ist dafür zuständig, kommt in die nächste Schublade. Und wenn ich mich mit Gefühlen beschäftigen will, dann ziehe ich die Seele raus, zack, böse oder gut, zack, schiebe ich zu. Wenn ich mich mit dem Körper beschäftigen will, dann ziehe ich die Schublade Leib hinaus. Und so, das ist nicht hebräisches Denken. Und ich würde auch sagen, das ist auch nicht biblisches Denken. Biblisches Denken ist mehr ganzheitlich. Er sieht, es ist eine Sache, deswegen liebe ich Puzzle. Weil Puzzle ist ein Bild, aber es besteht aus vielen verschiedenen Puzzleteilen, vielen verschiedenen Aspekten. Und erst all diese Dinge zusammengebracht ergeben ein Bild, ein Ganzes. Und genauso ist es mit den Menschen. Diese Stelle sagt, also man geht von einer Seite und betrachtet das Gleiche aus der Perspektive und dann geht man einen Schritt auf die andere Seite und betrachtet dasselbe aus einer anderen Perspektive, nämlich den Menschen. Und man entdeckt verschiedene Aspekte. Und das Hebräische beschreibt den Menschen unter verschiedenen Aspekten. Und damit sagt aber letztendlich Paulus an dieser Stelle, Gott heilige euch durch und durch, ganz, nicht in Teilen. Hier macht er keine Teilung, sondern er teile alle Aspekte eures Lebens. Was sind das, diese Aspekte? Ich sage, was Paulus hier sagt, das ist das Schema Israel, das ist das erste Gebot. Geht mal mit mir in das 5. Buch Mose, Kapitel 5. Kapitel 6, das sind diese Abschnitte. Wann klingelt es? Ich habe hier 35, ja. Wir haben ja schon brav hier schon die Zeiten für die Lehre hingeklebt auf die Pulte. Oder nur für mich. 5. Mose, Kapitel 6 ist das. Okay. Wir lesen ab Vers 1, okay? Wir nehmen den Gedankengang mit auf. Da heißt es, und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen. Allein das, wenn ich jetzt lese, die der Herr, euer Gott, geboten hat. Gibt es drei verschiedene Gesetze? Gibt es so ein Gesetz, das ist eine Rechtsbestimmung, dann gibt es ein Gesetz, das ist Gebote und dann gibt es ein Gesetz Ordnungen. Kapitel 6, Vers 1. Seht ihr das? Das heißt, und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen. Wir können sagen, das ist das Gesetz. Aber dieses Gesetz unterteilt jetzt der Schreiber oder sagt Gott, beschreibt aus drei verschiedenen Perspektiven, was das ist. Es hat was mit einem Gebot zu tun, es hat was mit einer Ordnung zu tun, es hat was mit einer Rechtsbestimmung zu tun. Das sind Aspekte, das ist das Gleiche. Es sind nicht drei verschiedene. Und jetzt, wir lesen weiter. So, die der Herr, euer Gott, gebot hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut. Übrigens, wir lehren nicht Erkenntnis, wir lehren nicht Gedankengebäude, das ist griechisch-philosophisches Denken. So, man denkt darüber nach und sagt, oh, heute habe ich was Wunderbares erkannt. Und dann nehmen wir so Erkenntnispokale nach Hause, stellen sie unsere Vitrinen und sind stolz darauf, dass wir bestimmte Dinge wissen jetzt. Und dann gibt es einen Wettstreit, wer weiß mehr? Und wer hat die tieferen Gedanken und wer hat die komplizierteren Gedanken? Und je komplizierter, je tiefer, umso gelehrter. Das ist griechisches Denken. Das haben sie Tag ein, Tag aus auf den ganzen Aeropark oder wie die hießen, in den Theatern, die sich versammelt haben. Das könnt ihr in Apostelgeschichte nachlesen, Kapitel 17, wo Paulus darüber schreibt, dass die Griechen nichts anderes taten, als den ganzen Tag nur dies. Die hörten sehr gern diejenigen, die noch komplizierter dachten als sie selbst. Je komplizierter, umso besser war es. Und dann kam Paulus und das war so naiv, das war so unkompliziert und doch so tief. Und jetzt schaut mal Vers 2. Also es ist die Lehre vom Tun. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens und alle seine Ordnungen und seine Gebote bewahrst, die ich dir gebiete, du und deinem Sohn, deines Sohnes Sohn, also dir, den nächsten Generationen und der übernächsten Generation, und damit deine Tage lange währen. Das heißt, schaut mal wieder, du, nächste Generation und übernächste. Und dann hört man auf. Dann ist die Pflicht vorbei. Nur 3 Generationen müssen es wissen, 4 nicht. Kann es auch nicht sein, gell? Ja, das nach der zweiten hört schon, nach der ersten hört es schon auf. Aber der Gedanke ist, das heißt, Tradierung gibt es immer weiter. Aber sehr gesetzlich können wir sagen, ja Gott, wir haben es erledigt. Nach 3 Generationen, wir haben es, ja, jetzt ist fertig. Klar, 3 eingeteilt. Wiederum, nein, es bedeutet immer ganz, komplett, alles. Und dann kommt das herrliche Schema Israel ab Vers 3. Höre nun Israel, ich und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. So, der Gott ist einer. Ist Gott 3? Gibt es 3 Götter? Gott ist nicht 3 Götter, Gott ist ein Gott. Wir haben keinen Glaube an einen Dreiegott. So, genauso wie wir nicht glauben an einen Menschen, an 3, dass wir Menschen 3 sind. Wir sind 1, aber es gibt verschiedene Aspekte, verschiedene Personen der Gottheit. Und jetzt schaut mal, und heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und ihr könnt im Prinzip die Entsprechung setzen. Mit deinem ganzen Herzen, das heißt, das ist der Geist des Menschen. Das hat was mit deinem ganzen Denken. Das ist die Schaltzentrale des Menschen. Das Herz. Ganz genau, da kommen die bösen Gedanken. Das ist das Denken des Menschen, das Wollen des Menschen resultiert daraus, Entscheidungen resultieren daraus. Dafür steht sozusagen das Herz. Wir können eine Entsprechung, wenn wir eine Entsprechung finden, dann können wir sagen, ja genau, das ist der Geist des Menschen. Entweder ist der sehr gebildete Geist oder eben nicht. Sehr intelligent oder nicht. Und dann heißt es, und auch deine ganze Seele soll Gott lieben. Das, nur nebenbei, Gott zu lieben bedeutet nicht in erster Linie so ein Schmetterlingsgefühl im Bauch zu haben oder Gefühle zu haben, sondern Gott zu lieben bedeutet in erster Linie all meine Denken und Entscheidungen unter seine Herrschaft stellen. Wer das tut, der sagt, er liebt Gott. Wer das nicht tut, er kann sagen, dass er Gott liebt, aber wenn er nicht sein Willen und sein Denken von Gott her leiten lässt, läutern lässt, prüfen lässt, er kann da viel davon reden, dass er Gott liebt. Gott sagt, du liebst mich nicht. Du liebst deinen eigenen Gedanken hinterher. Das ist keine Liebe mir gegenüber. Und dann sagt er zweitens, du sollst den Herrn lieben mit deiner ganzen Seele. Wir werden dazu kommen. Das bedeutet mit all deinen Bedürfnissen. Da will ich jetzt nicht zu tief hineingehen, weil das kommt bei den einem Puzzleteil. Das heißt, mit all deinen Bedürftigkeit, all dein Verlangen, körperliche Natur, Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität, all diese Dinge, all das liefert Gott aus. Wenn du das tust, liebst du mich. Und dann geht es weiter. Und nicht nur das, sondern all dein Handeln, deine Kraft, steht für Leib. Paulus schreibt in einem Römerbrief, dass wir Gott als ein lebendiges Opfer, unser Leib, da geben sollen. So. Das heißt, unsere Hände, unsere Ohren, unsere Augen, unser Mund, unsere Füße, ihm zur Verfügung stellen. Mein Körper gehört dir. Wisst ihr nicht, dass ihr und so, ja? Weil das eure Körper Gott gehören. Das bedeutet, hier ist keine Dreiteilung, der Mensch besteht aus diesen. Das heißt, alles, dein Denken, dein Fühlen, das heißt, deine Bedürfnisse und dein Handeln, liefer Gott aus. Wenn du das tust, liebst du mich. Das ist Gottes Liebe. Und ich denke, in Thessalonicher, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, wenn Paulus schreibt, sagt er selbst, aber Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden, bis an eine Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Parallelismus. Er sagt, er heilige euch völlig und vollständig. Und was bedeutet völlig und vollständig? Geist, Seele, Leib. Das heißt, komplett den ganzen Menschen. Mit allen Aspekten. Diese Stelle kann nicht das sein, weil der Mensch, die Bibel lehrt, dass der Mensch ganzheitlich geheiligt und gereinigt wird und ganzheitlich auch gerettet wird. Die Bibel lehrt keine Leibfeindlichkeit. Nein, lehrt sie an keiner Stelle. Der Leib wird sogar verwandelt, lehrt die Bibel. Es ist nicht nur, dass wir uns den entledigen müssen. Wenn Jesus kommt, dann, oder wenn wir sterben, ist er weg. Nein, er wird wieder auferweckt, der Leib. Und dieser Leib wird verwandelt. Er bekommt eine neue, so wie der Samen gesät wird und dieser Samen erstmal nicht so besonders ist, aber dann daraus etwas Wunderbares erwächst. Und man denkt, wie konnte das aus dem Samen erwachsen? Genauso wird dieser Leib gesät. Und wisst ihr, was daraus erwächst? Etwas, was sein wird wie der Leib Jesu Christi, der Auferstehungsleib. Er wird der Niedrigkeit und der Vergänglichkeit und der Sünde nicht mehr unterworfen sein. Er wird der Gesetzmäßigkeit dieser Welt nicht mehr unterworfen sein. Es wird so herrlich sein. Das ist der Trost meines Freundes, der hier mit Bibelschüler war, der jetzt im zweiten Jahr im Koma liegt. Ja, nach einem Hirntumor. Und das muss ich seiner Frau, die auch Studentin hier war, sagen: Irene, wenn der Herr kommt, dann wird das hier abgelegt und verwandelt werden und das wird nicht mehr sein. Und diese Hoffnung haben wir. Und nicht der Leib ist halt dann weg. Das ist jetzt böse. So, nein. Diese Stelle, denke ich, lehrt das nicht. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber zumindest ist es hier nicht so eindeutig, wie man glaubt, dass es so ist. Und es ist zu einfach gesagt, ja, da steht geistige Leib, zack, bumm. Eine Stelle, bevor es bei mir nicht klingelt, aber bevor wir die Pause machen, geht mir mit mir noch eine Stelle, Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 4. Vertreter dieser Position und dieser Meinung meinen auch in dieser Stelle einen Beleg zu finden für diese Dreiteilung des Menschen. Und ab Vers 12 meinen sie, den Beleg zu haben. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. So, anscheinend soll diese Stelle auch das belegen. Nämlich die Teilung des Menschen, Geist, Seele und Leib. Wenn man das aber so konsequent macht, zählt man, wie viele Teile gibt es jetzt gerade hier im Hebräerbrief? Sechs? Ja, sechs, ich habe es auch sechs gezählt. Was haben wir da? Erstens? Seele. Zweitens? Geist. Ja? Dann haben wir Gelenke und Mark. Dann? Gedanken und des Herzens. Merkt ihr das? Das ist eine Sechsteilung. Wenn man schon so behauptet, man hat eine Teilung, dann muss man echt fair sein und dann auch die Teilung auch machen, wie der Text macht. Aber dann haben wir sechs Teile. Nein, diese Stelle lehrt nicht eine Teilung. Ich meine, dass diese Stelle genau das Gegenteil lehrt. Dass diese Stelle Folgendes sagt. Nur wer kann den Menschen so trennen, in die Einzelteile zerlegen und sagen, wie er beschaffen ist? Nur das Wort Gottes. Die Stelle sagt eigentlich genau das Gegenteil. Du kannst nicht das so auseinander, du kannst nicht Seele und Geist auseinandernehmen. Du kannst nicht sagen, ja sag mir mal, ja das war gerade Seele. Okay, weil das, das war gerade Geist bei mir. Und was war bei dir gerade? Ich glaube, das war, ich habe gerade aus der Seele geredet oder gehandelt. Das ist nicht so einfach, oder? Überlegt mal, prüft mal euch selber. Was kommt wo? Woher? Nee, so einfach ist es nicht. Und wir können nicht, wir kennen uns nicht so gut. Wir können nicht in uns hineinschauen und sagen, okay, ab da beginnt die Seele, Punkt. Ab da beginnt Geist, hier hört Geist auf, ab da beginnt Leib oder wie auch immer. Das ist unmöglich. Nur wer kann das so mit uns machen? Wer kann uns so hineinschauen und sagen, wie wir funktionieren? Gott selbst, der uns gemacht hat. Und darum ist es auch nur sein Wort, das in der Lage ist, diese Dinge so feinsäuberlich zu trennen. Und ich glaube, das Bild ist, was der Hebräerbriefschreiber sagt, folgendes. Und sowohl eben er kann etwas in unserem Immateriellen teilen, was niemand teilen kann, nämlich Seele und Geist. Das kann kein Mensch machen, das kann nur Gott selbst. Und er kann sogar etwas in unserem Körper etwas trennen, Materiellem, was niemand sonst trennen kann, nämlich Mark und Bein. Und das heißt, wenn man beim OP, bei einem Chirurg, nur einen kleinen Fehler macht und etwas verletzt, dann war es das. Dann ist der Mensch querschnittsgelähmt, es gibt Schaden. Das heißt, wenn man da unvorsichtig hingeht und sagt, alles klar, das ist so, ich lege mal frei. Ja, oh nein, mein Vater kämpft seit 15 Jahren mit Rückenproblemen. Und die warnen ihn, sagen, wenn sehr wahrscheinlich sitzt du im Rollstuhl, wenn du die OP machen lässt. Bei deinem Rücken, bei dem Zustand, das lebt seit wie vielen Jahren Morphium im Prinzip, auf Drogen, mit Pflaster. So. Und er sagt, wenn man da falsch, das sieht so kompliziert, dann bist du im Rollstuhl. Das ist etwas, was man nicht einfach, man kann damit nicht rumspielen. Man kann damit nicht experimentieren. Es ist etwas, was nur bei Gott ist. Denn wer hat jemals erkannt, was bei Gott ist, als er nur der Geist Gottes, oder? Und wir meinen, wir kennen uns gut genug, wir kennen den Menschen gut genug? Nee. Ich sage euch ehrlich, ich denke, dass ich mich einigermaßen kenne, aber allein das, was ich kenne, erschreckt mich. Aber das ist immer noch nicht gut. Also ich kann nicht sagen. So viele Fragen. Und ich bin mit mir schon 38 Jahre unterwegs. Nein, es kann nur Gott. Und das ist nämlich, was die Stellen lehren, ist, ich denke, die stellen den Menschen erstmal als eine Ganzheit hin. Und dann sagen sie, er sagt die Schrift, nur Gott vermag dann die Teile zu trennen, die Teile zu dividieren und sich im Einzelnen anzuschauen, wie der Mensch ist. Und ich sage, das ist das Schwert. Das vermag es. Und ich will so vorsichtig es nur geht und so genau wie es nur geht, will ich diesem Schwert jetzt folgen und schauen, was Gott so offenlegt, wo er die Linien zieht und was er dann macht. Das machen wir nach der Pause.